Ja, hallo. Hier ist Felicia Herrschaft heute mit einer Axiom-Sendung. Und zwar zu Gast ist Andrew Arato. Ist das okay ausgesprochen?
Ja, ja.
Wunderbar. Das war jetzt auch schon mal ein guter Test. Und zwar ist er gerade an der Universität Frankfurt im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften Gastprofessor und auch noch das nächste Semester. Und heute wollen wir im Grunde über verschiedene Themen sprechen. Andrew Arato ist hat die Dorothy Hart Hirschen Professorship of Political and Social Theory und genau über diese verschiedenen Bereiche, die möglicherweise genau auch diese Professur umfassen in der New School of Social Research in New York, als auch die Arbeit, die er jetzt entwickelt hat, die sich nach einer ersten Beschäftigung auch mit der Frankfurter Schule sich dann auch in mehr in die politische Theorie sozusagen entwickelt hat. Und genau darüber wollen wir eigentlich heute sprechen. Aber ich würde gerne beginnen eigentlich mit wie ist dein Interesse an Philosophie oder auch politischer Theorie entstanden und wie und wann bist du nach Amerika gekommen? Wie hängt das dann auch mit der Entwicklung dieser eigenen Themen zusammen?
Naja, das sind zwei verschiedene Fragen, weil ich war nur 12, wenn ich nach Amerika gegangen bin. Ich bin Ungar und das war nach der Aufstand in 56, dass ich mit meiner Familie nach Österreich geflüchtet sind.
Yeah.
Und nach einem Monat, wir hatten Verwandte in New York und könnten nach einem Monat oder so via Wien und Bremerhaven nach Amerika fahren. Und bin ich eigentlich in New York seit 57. Aber dann damals wollte ich nur ein sehr ordentlicher amerikanischer Junge werden und habe ich in eine Stadtuniversität Geschichte studiert und so weiter, und das hat nichts mit dieser dieser Sache zu tun, nur dass weil ich schon in Ungarn europäische Geschichte studiert habe und das ging ziemlich leicht. Am Ende habe ich europäische Geschichte auch in Queens College in New York studiert. Ich habe mit Naturwissenschaften angefangen, aber das hat mich nicht so sehr interessiert und nach 2 Jahren habe ich gewechselt und dann europäische Geschichte ging sehr gut und dann ein Jahr später habe ich nach University of Chicago gewechselt und das war schon in Zeit der neue linke Politik 66 und dann später besonders 68 69 hatten wir die demokratische Convention, die Democratic Convention in Chicago, und das war eine sehr große Sache. Und dann eine Universitätsbesetzung in Chicago und 69. Und das hat uns alle durchpolitisiert. Wir waren, ich glaube, alle Linksliberale. Ich habe zum Beispiel im Früh 68 in Wisconsin, die Wisconsin Primary war gestern mit Obama, in 68 Wisconsin Primary habe ich für Eugene McCarthy gearbeitet, und er hat tatsächlich diese Wisconsin Primary gegen Lyndon Johnson gewonnen. Das war der Anfang von Johnsons Rücktritt damals. Robert Kennedy war noch nicht im Wettkampf damals. Auf jeden Fall, Kennedy war getötet, alle kennen diese alte Geschichten und wir waren alle mehr und mehr radikalisiert. Meine große Erfahrung für diese Zeit war eindimensionaler Mensch von Marcuse.
Yeah.
Ich könnte europäische Theorie lesen, weil schon unter meine verschiedenen Bereiche in Geschichte habe ich auf europäische Geistesgeschichte konzentriert. Aber das war nicht die linke Sache besonders. Ich habe Diltay und Rickert und natürlich auch Kant und Hegel gelesen in Übersetzungen. Mein Deutsch damals war fast unexistent,
yeah.
Aber ich könnte ein bisschen Deutsch immer verstehen, aber nicht viel. Und Marcuse hat ein Stil von Gedanken repräsentiert, das war auch sehr seriös und auch sehr links. Und das hat mich und andere Freunde damals sehr gereizt. So, ich habe mit Marcuse angefangen eigentlich.
Ja, und das war dann auch schon an der...
In Chicago.
Das war in Chicago. Und wir rezipieren ja auch eher die Chicago School, die von Strauss also dann auch wiederbelebt wurde. Aber das war jetzt nicht, es war jetzt nicht ein soziologischer Zugang.
Nein.
Dann zur kritischen Theorie.
Nein. Strauss hatte ich auch Lehre.
Ja.
Es war, ich weiß nicht, ob ich damals schon Marcuse gelesen habe oder nicht. Sicherlich habe ich der junge Marx gelesen und ich war links auf die politische Ebene, nicht in irgendeiner Linksgruppe, aber meine Ideen waren eher links. Und ich war in dieser Seminar von Leo Strauss über Kant und ich wollte für mein Referat ich habe damals nicht gewusst, dass die Idee von Kant, Marx, Synthesen ist ziemlich alt in der Geschichte der Arbeiterbewegung, in Austromarxismus besonders, aber hier auch in Deutschland, Karl Vorländer und andere haben so ein Projekt um 1900 oder so. Das war ein alter Projekt, aber davon habe ich nicht gewusst und ich habe mich selbst eine Kant-Marx-Synthese probiert für seine Klasse, Ideen der universellen Geschichte und junge Marx habe ich irgendwie probiert zusammenzuschmelzen und er hat das wirklich gehasst. Die Noten sind gewöhnlich höher in Amerika als hier und ich hatte nur die besten Noten im Graduate School. A ist die beste Note. Aber von Strauss habe ich ein B+ bekommen und er hat nie gesagt, warum. Aber ich kann noch mich erinnern, einen Satz von ihm, auf Englisch natürlich, er hat nicht viel in dem Seminar gesagt, aber ich habe gesagt, dass das auf der theoretischen Ebene man sollte Kant und Marx zusammenbringen. Und er hat gesagt, es wäre vielleicht besser, von den Marxisten etwas von Kants Praxis etwas zu lernen. Das hat er gesagt. Ja, ich meine, Kant hatte eine sehr, sehr enge Praxis in Königsberg. Ich meine, sein Leben war so einfach wie möglich und ich weiß nicht genau, was Strauss damit sagen wollte. Er hat natürlich gewusst, dass da so eine Tradition, viele Traditionen von Kant, Marx existierten, aber er hat nichts davon gesagt. Ja, ich meine, das war eine komische Erfahrung.
Ja,
mit einem B+ dafür zu zeigen.
Dass es diese Ausblendung gibt. Möglicherweise viele der ins Exil gegangenen Philosophen und Theoretiker aus Deutschland zum Beispiel haben das, was sie vorher gemacht haben, anscheinend auch in Amerika dann sehr stark ausgeblendet. Zum Beispiel auch den Marxismus auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja, es ging in verschiedene Richtungen. Ich meine, Marcuse hat wirklich eine eine marcusianische Theorie wirklich in Amerika entwickelt. Früher war er verschieden als Horkheimer, aber die Differenzen waren nicht so groß, obwohl der philosophische Anfänge waren sehr verschieden. Ein Nachfolger von Heidegger auf die andere Ebene. Horkheimer war wirklich etwas ganz anderes mit einer deutschen idealistischen und marxistischen Gründung. Aber trotzdem, wie kritische Theoretiker im 30er Jahre, sie waren ähnlich. Aber in Amerika hat Marcuse eine sehr radikale und eigentümliche Theorie entwickelt. Mit Strauss, ich glaube, dass er hat wirklich weggegangen von was wirklich eigentümlich in seiner Lehre war, oder er hat eine geheime Doktrin davon gemacht. Zum Beispiel, fast niemand hat gewusst, sein berühmter Brief in Rom, sein Brief an Löwit, wo er sagt, dass ich könnte sehr leicht ein Faschist werden in Deutschland, nur weil sie Antisemiten waren, könnte ich nicht. Dieser sehr starke Autoritarismus könnte er nie in Amerika repräsentieren. Mm. Aber in seiner geheimen Doktrin etwas bleibt davon. Mm. In seiner öffentlichen Doktrin nicht. Das war seine amerikanische Synthese, eine Spaltung zwischen geheim und offene Doktrin. Für Marcuse, das hat eine sehr eine radikalische Wende bedeutet. Mhm. So, die verschiedenen Theoretiker haben irgendwie verschiedene Synthese gemacht zwischen dem neuen Kontext und die ursprüngliche Ideen. Kann man auch sagen, dass etwas wie der Theorie der Kulturindustrie könnte Adorno nie entwickeln ohne amerikanische Hilfe. Mm. Weil das ist wirklich eine Reflexion über amerikanische Sachen.
Über Massenkultur.
Massenkultur und so weiter. Aber das ist auf die Ebene von Gehalt.
Die Frage ist, wie es dann weitergegangen ist und die Situation an der New School in den 60er Jahren, die dürfte sich ja nochmal davon unterscheiden, wie zum Beispiel Thomas Luckmann die 50er Jahre der New School erlebt hat, noch mit Scheler und zusammen.
Die New School, das Problem New School ist sehr besonders, weil am Anfang mit Geld von Rockefeller New School war wirklich Universität in Exil.
Yeah.
Das war wirklich ein großartiges Programm. Deutsche Akademiker, und nicht nur deutsche am Ende, aber europäische Akademiker zu retten, die nicht hier bleiben könnte wegen die autoritäre Wende, wegen der Diktaturen.
Yeah.
Aber die Leute, die Universität von Exil gegründet haben und da geblieben, New School geblieben, waren anders als die Gründungsväter von Institut für Sozialforschung in New York. Horkheimer, Adorno, Pollock waren radikal Marxisten und so geblieben, sogar später, wenn sie die Termin Marxismus und Marx nicht mehr benutzen wollten.
Yeah.
Die Leute am New School waren, die Gründungsväter waren Linke, aber Sozialdemokraten links oder Center-Sozialdemokraten wie Emil Lederer, Hans Speyer, Arnold Brecht und so weiter. Und obwohl es einige Leute geben, die irgendwie Transmission Belts zwischen die beiden waren, wie Otto Kirchheimer und Franz Neumann, die selbst Linkssozialdemokraten waren in Deutschland. Die zwei Instituten waren eher Rivalen und es gab zum Beispiel ziemlich viel feindliche Gefühle besonders von Horkheimer gegen diese New School Gruppe. Später mit Hannah Arendt auch in gute Beziehung mit den New School Leute gab es auch sehr schlechte Beziehung zwischen Adorno und Arendt. Mhm. Das hat auch mit Walter Benjamin zu tun. So die Beziehungen zwischen diese zwei Teile von die deutsche Emigration waren nicht gut. Die New School Gruppe war pluralistischer sicherlich und die Anfang von dieser Phänomenologie zeigt das. Mhm. Alfred Schütz zum Beispiel war nicht ein Mann von der Linke. Yeah. Er war ein netter liberaler Gentleman. Und das war ganz okay mit dieser sozialdemokratischen Gründer der New School und sie haben eventuell eine Rolle für ihn in Soziologie und Philosophie gegeben und Philosophie besonders das hat zur Gründung zu einer phänomenologischen Richtung geführt, ja genau, das war das Wort, geführt mit verschiedenen Leuten wie Hans Jonas, Aaron Gurwitsch und später offiziell auch Hannah Arendt, wie die leitende Professorin in diese Neo- husserlianische oder neo-heideggerianische Richtung. Und das hat nie irgendetwas mit die linke Anfange der Schule zu tun. Auch in Psychologie. Vom Anfang an, das war ein Zentrum für Gestaltpsychologie. Yeah. Mit Max Wertheimer als der Erste, aber es gab dann später andere.
Yeah.
So diese New School Erfahrung war auf die akademische Ebene breiter,
yeah,
als diese Frankfurt Insel in Kolumbien. Und das war vielleicht ein Grund, nicht nur der einzige, aber ein Grund, weil der New School könnte man bewahren nach dem Krieg.
Yeah.
Man könnte es fortsetzen wie eine anständige Universität.
Yeah.
Und dieser Institut für Sozialforschung, besonders wenn Adorno und Horkheimer nach Deutschland zurückkehren wollten, könnte man nicht mehr fortsetzen. Es war möglich für Kirchheimer und Neumann in Columbia Faculty zu bleiben.
Mm.
Sie waren natürlich hervorragende Politologen und sie könnten da bleiben. Aber wie ein Institut oder ein interdisziplinäres Programm könnte man in Columbia nicht weiter dann weiterführen.
Mm.
In New School in einem gewissen Sinn es existiert noch, obwohl nicht viele Deutsche da sind.
Yeah.
Vielleicht keine, nur ein Ökonom heute,
yeah,
der wirklich Deutsch ist. Aber viele von uns, wie ich zum Beispiel, sind von dieser kritischer Theorie, von deutscher Idealismus und verschiedene deutsche Strömungen, auch Begriffsgeschichte, Carl Schmitt, deutsche Verfassungstheorien und so weiter beeinflusst.
Ja. Yeah. Und wie ist es dann zur Entwicklung und zu dem Dissertationsprojektes gekommen, das ja heißt The Search for the Revolutionary? Und das war dann schon an der New School, diese Arbeit?
Nein, das habe ich in der University of Chicago geschrieben.
Nein, okay. Nein,
ich war nicht ein Teil von New School.
Yeah.
In dieser radikalen Zeit könnte man so Art Dissertationen in verschiedenen Programmen in amerikanischen Universitäten schreiben. War nicht sehr leicht, weil das Problem oft war, zu welchem Fach gehört das. Ich hatte Glück, weil meine Lehrer hieß Leonard Krieger, eigentlich Er war Amerikaner, aber seine Eltern oder Großeltern waren Deutsch, und er hat sehr gute Bücher über deutsche Ideengeschichte geschrieben, über Ranke, etwas, der heißt German Idea of Freedom war ein sehr guter Buch, und etwas über Pufendorf, und er war gut. Er hat auch die Sache vom 20. Jahrhundert gekannt, und für ihn es war okay, dass ich über Lukács schreibe. Mhm. Sicherlich, ich habe Lukács gewählt, weil er Ungar war. Obwohl Lukács hat alle seine wichtige Sache auf Deutsch geschrieben.
Ja.
So, dann müsste ich sehr schnell mein Deutsch verbessern.
Ja.
Weil man könnte nicht damals, sogar in Übersetzungen, könnte man nicht die wichtige Sache von Lukács auf Ungarisch.
Ja.
Ich könnte immer Ungarisch lesen, aber die Bücher existierten damals nicht auf Ungarisch, weil Lukács war, seine alte Sache war in Ungarn verdrängt.
Ja.
Und in Deutschland, Luchterhand hat angefangen, erst waren Raubdrücke.
Ja.
Aber nach die Raubdrücke hat Luchterhand fast alles herausgegeben, aber ich könnte noch nicht Deutsch lesen.
Ja.
So, ich habe angefangen, Deutsch zu lesen, und für meine Dissertation Research, dann kam ich nach Deutschland, nach Frankfurt.
Ja.
Um Deutsch zu lernen und eigentlich mit Adorno zu arbeiten. Das war die Idee, weil ich dachte, dass unter die Leute, die hier unterrichten, Adorno würde das am besten verstehen, was ich damit schaffen wollte. Marcuse war in San Diego, so ich meine, das war auf der linguistischen Ebene, das könnte mich nicht helfen.
Yeah.
Und ich weiß nicht, ob das ihm damals interessieren könnte oder nicht.
Ja, also wäre eine Option gewesen.
Zwei Tage später gestorben war. Ich bin am 4. August 1969 angekommen, und er hat am 6. August gestorben.
Yeah.
Aber die Idee war mit ihm,
zu arbeiten.
Und ob ich das könnte, ich hatte das deutsche System nicht gekannt.
Yeah.
Vielleicht könnte man das nicht tun, einfach hier zu kommen und mit ihm zu sprechen. Und es kann sein, dass ich könnte mit ihm, ich weiß nicht.
Ja. Yeah. Die Frage ist also, das Verhältnis zu Lukács, auch der frühen kritischen Theorie, war, denke ich, ein intensiveres als das Verhältnis zu Mannheim. Karl Mannheim hat ja mit Lukács auch noch zusammengearbeitet, aber Mannheim hat sich ja dann von der kommunistischen Bewegung in dem Sinne abgesetzt und hat auch Lukács gesagt, es ist nicht gut, wenn er sozusagen, wenn er zu stark sich politisiert.
Ja, sie haben politisiert in der Sowjetrepublik.
Yeah.
Das Mannheim hatte auch eine Stelle in der Sowjetrepublik. Aber nach der Sowjetrepublik, ich glaube, er musste auch in Exil gehen wegen der Sowjetrepublik.
Yeah.
Er war nicht Mitglied der Ungarische Kommunistische Partei, aber er war Volkskommissar für etwas. Oder
Kultur, glaube ich.
Mannheim, ja.
Yeah.
Und so, er musste nach Exil. Und in Exil, er wollte es nicht fortsetzen.
Yeah.
Lukács war auch Kommunist, nur seit November oder Dezember 18. Er war nicht, ich meine, ein alter Kämpfer in irgendeiner Linksbewegung, obwohl er sehr radikal war, radikaler vom Haus aus als Mannheim. Er wollte es vorsetzen in Wien. Und das, ich glaube, ich weiß nicht die biografischen Details, aber das müsste zur persönlichen Spaltung zwischen die zwei leiten. Und im Anfang, man muss immer in diesem Zusammenhang über Horkheimer sprechen, weil er war ein Leiter von dieser Gruppe, besonders im Anfang, auch später. Er war auch sehr radikal. Man sagt, er war für eine sehr kurze Zeit auch Mitglied der Kommunistischen Partei, Horkheimer. Ich kann das mich noch nicht so gut erinnern. Ich habe Biografien sehr lange jetzt nicht gelesen. Aber wenn er Mitglied war, er war Mitglied sehr kurz. Aber er war eher auf der linken Seite von der Kommunistischen Partei mit Korsch als Rechte. Und in diesem Sinn, er war sicherlich nahe zu Lukács als Mannheim. Und dann kam dieser Konflikt auch in Frankfurt. Und so, das ist auf der theoretischen Ebene Geschichte und Klassenbewusstsein musste ein sehr wichtiges Stück für alle, die nicht alle, aber ich meine besonders für Horkheimer, Adorno und Marcuse von dieser Gründungsvater der Frankfurter Schule sein. Deshalb habe ich auch Lukács gewählt.
Yeah.
Nicht nur, weil er Ungar war,
yeah.
aber auch, weil ich hatte meine theoretische Position damals war nahezu diese Frankfurt-Leute. Ich könnte nicht Adorno auf Deutsch lesen.
Yeah.
Direkte Aufklärung habe ich nur später gelesen.
Yeah.
Aber von Marcuse Fußnoten könnte man sehen, dass für ihn Adorno Horkheimer so wichtig waren.
Yeah.
So ich habe geglaubt, dass ich Lukács lese und studiere und rekonstruiere, das wird mich irgendein Schlüssel zu dieser Frankfurter Gruppe geben.
In den 60er Jahren gab es ja eigentlich noch nicht diesen Begriff der Frankfurter Schule. Der kam doch eigentlich dann erst später. Und aber Adorno war in dieser Zeit dann in den 60ern auch in Amerika schon eine prägende oder herausstechende Figur dieser Frankfurter
ich
Schule?
Ich glaube, es ist eher früh 70er.
Yeah.
In 60er, ich vermute, dass die Leute, meiste Leute haben von dieser Gruppe damals, von Marcuses Bücher, wie ich erst gehört. Die andere, die gewusst, die älter waren und gewusst hätten, dass diese Gruppe existierte früher, zum Beispiel mein Lehrer, Lehrer Krieger, er war im OSS. OSS war CIA im Krieg.
Yeah.
Und das war die Abwehr-Intelligenz-Gruppe der amerikanischen Militär, die Information von Deutschland, auch von Japan gesammelt hat und benutzt hat. Und natürlich viele Deutsche haben dafür gearbeitet, weil das war damals nicht wie heute. Man hat diese Sache intelligenter organisiert.
Yeah.
Und Marcuse hat dafür gearbeitet und Krieger und viele Intelligenten, Neumann auch und viele andere. Und diese amerikanischen Intellektuellen haben gewusst, dass so eine Frankfurt-Gruppe existierte oder wichtig war. Und sie haben die Sache gelesen. Reason and Revolution von Marcuse zum Beispiel hat Krieger benutzt in seine Klassen, aber wie ein Hegelbuch. Und wir haben das in Chicago gelesen. Aber das war dann nur ein anderes Hegelbuch unter anderem.
Yeah.
Aber diese Leute waren nicht links.
Yeah.
Und auf die politische Ebene Frankfurter Schule war nicht ein Begriff.
Yeah.
Und das kam nur durch Marcuse hinein.
Yeah.
Und dann in 70er, früh 70er Jahre, Habermas war nicht, es gab kein Buch, kein Artikel von Habermas damals übersetzt.
Yeah.
Das fängt mit etwas, der heißt Tor der Rational Society, das war irgendwie zusammengestülpelt von verschiedenen Aufsätzen von ihm.
Yeah.
So, das hat alle, ich glaube, mit früh 70er Jahre angefangen, besonders mit kleinen Zeitschriften, wie auch eine, ich habe mit Telos gearbeitet, es hieß Telos.
Yeah.
Und wir hatten viele Sachen veröffentlicht, Übersetzungen und es gab auch Bücher, wie ein heißt Unknown Dimension, die unbekannte Dimension.
Yeah.
Und das hat Artikel über Marcuse und Adorno und Horkheimer und Korsch und Gramsci. Gramsci war sehr schlecht gekannt. Man hat nicht Gramsci weil die amerikanische Kommunisten war gegen Gramsci.
Ja.
Und damals war Gramsci kein Figur in die Linke, die Sozialdemokraten oder andere Linke. Na, Gramsci auch, da war keine Präsenz von Gramsci.
Ja.
Die 60er.
Ja.
Das hat alle in die frühen 70er Jahre angefangen. Und ich glaube, dass zum Beispiel Telos, auch New Left Review in England, solche Zeitschriften hatten eine Rolle gespielt. Und dann ein bisschen später die Bücher und die Übersetzungen kamen.
Und die Situation dann Ende der 60er, gerade in Frankfurt, die Studentenbewegung und die 68er-Bewegung hat ja schon angefangen. Und genau in dieser Zeit dann nach dem Revolutionären zu suchen, ist ja etwas, wo man sich fragen muss, was versteht man darunter, unter diesem Revolutionären, in einer sehr revolutionären Zeit, die jetzt aus der Perspektive 40 Jahre danach als eine Zeit betrachtet wird, die im Grunde gar nicht revolutionär gewesen ist.
Ja, wow.
Und
richtig.
Weil es einen Widerspruch gab in dem, was Reform bedeutet hat in dieser Zeit, auch die Hochschulreform, dem, was unter Demokratisierung verstanden wurde und dem, wie man jetzt, wie diese Phase eine Art der Restauration eingeleitet hat, möglicherweise, weil in dieser Zeit durch das Revolutionäre, dass Privilegien gesichert wurden für eine neue akademische Klasse, könnte man sagen.
Ja, ich meine, aber es ist nicht mehr, das ist eine Ebene.
Ja, aber was war das für
die andere
Situation?
Ebene, es gab keine Revolution auf anderer Ebene. Und das hat damals Habermas sehr gut analysiert und Adorno auch und Horkheimer haben sehr gut verstanden. Ich meine, sie hatten recht.
Inwiefern? Was war das für eine Situation? Dass
sie hatten es gab keine Revolution in Deutschland, es gab keine Revolution in Europa, es gab keine Revolutionssituation, es gab auch kein Bedürfnis für Revolution, es gab kein Subjekt für Revolution, es gab kein Bedürfnis dafür, es gab kein Projekt, es gab einfach keine Revolution.
Ja, aber was hätte das sein sollen?
Es gibt nur eine Scheinrevolution.
Ja.
Und Leute haben in eine Scheinrevolution geglaubt, aber sehr stark.
Ja.
Ich nicht sehr, aber ein bisschen vielleicht doch. Das mein Problem war, dass ich habe nie in die Arbeiterklasse geglaubt, und aber auch nicht in die verschiedenen, wie sagt man, Substitutions dafür.
Ja.
Ich meine, man hat probiert, Studenten oder die Leute der Dritten Welt oder die Arme, auch heute harte Negri mit Multitude, man probiert immer Ersatz revolutionäre Subjekte zu finden und das habe ich immer für ein sehr schlechtes Projekt gefunden. Aber irgendwie habe ich geglaubt, dass man sollte die Verhältnisse radikal verändern und dann ich glaube, dass das selbst ist eine Elite, eine sehr elitäre Utopie.
Das selbst.
Das selbst, diese Idee.
Das selbst.
Diese Idee, dass wenn die Leute selbst, ich meine die Leute, die draußen sind, ich meine die verschiedenen Schichten, soziale Schichten und Gruppen, nicht irgendein revolutionäres Bedürfnis haben, dann für kleine Gruppen von Intellektuellen davon zu träumen, ist ein sehr elitärer, unautoritärer Traum.
Ja. Yeah.
Und das ist immer gut, diesen Traum aufzugeben. Und deshalb habe ich im 80er Jahre diese andere Theorie von Bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft entwickelt.
Ja.
Und das ist ein ganz anderes Programm
als
ein revolutionäres Programm. Ich finde, es ist noch ein radikales Programm, aber es ist nicht ein revolutionäres Programm. Es ist noch, hat noch utopistische Züge.
Ja.
Aber es hat nicht mit Revolution mehr zu tun.
Yeah.
Es kann in, unter gewissen Umständen radikale Umwälzungen einleiten. Unter autoritären Umständen kann diese Idee zu radikalen Umwälzungen leiten. Ich meine, was hat man in die östlichen Teile von Europa gesehen?
Ja. Yeah.
Und auch in Südafrika.
Ja. Yeah. Ja, das Buch Civil Society, Constitution and Legitimacy ist da.
Das ist ein Thema hier.
Ja, ein und, Thema.
Aber wir hatten ein früher Civil Society and Political Theory, das ich mit Jean Cohn geschrieben habe.
Ja.
Und das ist die eigentlich postrevolutionäre Buch.
Ja.
Aber das ist nicht mehr ein Frankfurt.
Das ist kein
Buch.
Bezug mehr.
Das ist kein Frankfurt.
82
Buch.
Ist ja noch der Essential Reader.
Das ist noch ein
Frankfurt School.
Buch von Frankfurt Typ.
Ja.
Dann mit dieses Civil Society Buch haben wir Habermas selbst beeinflusst.
Ja.
So in diesem Sinn ist er auch nicht mehr Frankfurt, ich denke.
Ja, in welcher Weise war dann. Okay, 69 in Frankfurt.
69, ja.
Die Situation an der Universität war möglicherweise ja sehr schwierig. Also
ich war noch nicht hier.
Ja.
In dieser, aber ich meine, die schlimmste Konflikt kam, ich denke im Frühling, ich habe nicht die Chronologie hier und wir können das sehen.
Ja,
aber ich glaube, es war im Frühling, wenn das Institut für Sozialforschung selbst besetzt war.
Ja. Yeah.
Es sollte, ich weiß, es war in 69 vielleicht März, April, irgend so waren. Aber es gab andere Besetzungen, aber hat man in dieser Zeit auch die Büros von Adorno, Horkheimer.
Ja, und die Vorlesungen wurden ja auch gestört.
Auch gestört und so weiter und das.
Und es wurde in der Zeit an der Hochschulreform gearbeitet und 71 kam es dann zur Gründung der Fachbereiche.
Ja.
Also auch dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, den es ja vorher nicht gegeben hat.
Ja,
und
ja.
Habermas und viele andere, einige andere auch sind, also auch Luckmann, sind genau dann 70, 71 eigentlich aus Frankfurt weggegangen.
Ja.
Und möglicherweise, weil die Situation so, unerträglich wurde oder auch angespannt war und möglicherweise aber auch, weil sie andere bessere Angebote hatten im Grunde.
Ja.
Und das ist natürlich die Frage,
wollte sein eigenes Institut für Sozialforschung leiten und Starnberg könnte irgend sowas. Ich war einmal da in 80.
Ja.
Es ging überhaupt nicht es ging nicht sehr gut, aber
und da, es gab ja auch dann eine Konferenz, auch Ende der 70er, dann in Starnberg, bei der Hornet aufgetreten ist und zum Beispiel Habermas anfing zu historisieren, also Adorno und Habermas zusammenbrachte. Habermas hatte in dieser Zeit ja schon seine kommunikationstheoretische Wende vollzogen, aber da ist mir noch nicht klar, wie kam es zur Entwicklung einer Theorie der Zivilgesellschaft?
Es kam nicht von diesen Leuten.
Ja.
Es kam einfach von
einer anderen Richtung.
Die Bewegungen in Osteuropa und die neue Sozialbewegungen. Aber das war nur zweitens. Erst die osteuropäische und zweitens die neue Sozialbewegungen. Und drittens haben wir auch gesehen, dass ähnliche Projekte existieren auch unter den Diktaturen im Südamerika und im Apartheid-Regime.
Yeah.
Jetzt sieht man ähnliche Phänomene in anderen Ländern auch. So das hat empirisch angefangen, dass wir haben gesehen, dass Bewegungen existieren, die radikale Umwälzungen wollen, die nicht revolutionäre Bewegungen sind und die irgendwie auf strukturelle Reformen arbeiten und die, wenn die Situation kommt, lösen das Problem der Transition von einem Regime zu anderem durch gängige Verhandelsprozessen. Und das irgendwie habe ich und auch Jean, Ulrich Preuß, ich glaube, hat etwas Ähnliches hier bemerkt. Janosch Kisch in Ungarn, ich glaube, es gab nicht so viele Theoretiker von diesem Prozess, aber Preuß sicherlich in Deutschland. Wir dann haben versucht, irgendeine Theorie für diese Art von Radikalismus zu entwickeln.
Ja.
Und ja, das hat etwas zu tun mit die alte politische Projekte, aber nicht viel.
Ja.
Und ich glaube, dass für jemanden wie Habermas es war möglich, das hineinzubauen, nur weil er so synthetisch ist, dass er könnte irgendwie er hat schon eine gewisse Kritik der Wohlfahrtsstaat.
Ja.
Und er wollte ein Schlüssel für das Problem, wie man weitergehen kann, wenn der Wohlfahrtsstaat nicht, man nicht in die alte Weise fortsetzen kann. Und dann diese Zivilgesellschaft-Idee und die Idee von sozialer Einfluss hat ihm einen Schlüssel dafür gegeben, dass man könnte der Wohlfahrtsstaat kritisieren oder eine neukonservative Wende. Und ich glaube, deshalb hat er das adoptiert.
Ja.
Aber es kam nicht von irgendeinem Frankfurt Hintergrund. Andere haben das auch, Rödel und Frankenberg, haben dieses Modell adoptiert und für eine gewisse Zeit viele. Aber dann, heute es ist es auch in Vergangenheit, ich glaube.
Ja, das heißt, die Auseinandersetzung oder dieses Aufgreifen eines anderen Strangs, sagen wir mal der Frankfurter Schule über Neumann und Kirchheimer, das war dann tatsächlich, um auch mit politischer Theorie, der kritischen Theorie auch weiterarbeiten zu können.
Ja.
Wie fließt das dann in Theorien der Zivilgesellschaft ein? Die stellen ja immer die andere Seite da.
Ja, sie hatten nicht diese Art von Theorie, aber nur, es war so, dass wir waren bei dieser Zeitschrift Telos und wir haben amerikanische kritische Theorie repräsentiert zusammen. Es gab viele Leute, Russell Jacoby, Paul Brynes, Martin Jay ein bisschen, Dick Howard, Sheila Ben-Habib, viele sind in Deutschland gekannt, andere vielleicht nicht. Und das war ein Zeichen von kritischer Theorie, aber irgendwie wir haben die deutsche und auch ein bisschen die französische und italienische kritische Theorien reproduziert. Das war wirklich eine linke Zeitschrift der Ideen oder Ideengeschichte irgendwie. Mhm. Und wir haben nicht eine amerikanische Theorie entwickelt. Wir haben nicht getan in 70er Jahren irgendwie, was die deutsche kritische Theoretiker getan haben. Wir haben reproduziert die Ideen von diesen Leuten. Aber wir haben sie nicht wie Modelle benutzt für unsere eigene Theoriekonstruktion. So, ich hatte die Idee, und das war ich kann das mich wirklich erinnern, dass wir müssen eine Arbeitsteilung entwickeln. Und das sollte ein bisschen die Modelle der kritischen Theorie in New York in den 30er Jahren nachahmen, dass verschiedene Leute, ich meine, wir können irgendwie eine sehr allgemeine theoretische Hintergrund haben in gemein, das können wir zusammen haben, aber dann müssen wir eine Arbeitsteilung auch haben und verschiedene Leute sollen verschiedene Probleme und auch verschiedene Bereiche, verschiedene Weltteile und Weltbereiche Folgen auf die Ebene von Untersuchungen. Und ich für mich selbst habe damals die politische Soziologie und die sowjetische Gesellschaften gewählt.
Ja.
Es war nur, dass ich habe geglaubt, dass wir sollen alle ein Teil des Welt nehmen und das irgendwie leicht wäre für jemand. Ich war Ungar, ich könnte Ungarisch lesen, Deutsch damals auch besser. So, es war für mich leichter, das zu studieren als Lateinamerika zum Beispiel.
Ja.
Und politische Theorie nur, weil so viele Leute Kultur und Kulturtheorie, Kunst und Massenkultur und Media und so weiter,
ja,
folgen wollten. So, ich habe gesagt, politische Theorie und Verfassungstheorie für mich.
Ja.
Und das in die Frankfurt-Tradition war irgendwie von Kirchheimer und Neumann, ja, am stärksten repräsentiert. So, dann habe ich Kirchheimer und Neumann noch einmal gelesen und,
ja,
und es gab viele Sachen, die übersetzt waren, aber nicht alles. Einige, die nur im Manuskript damals waren, zum Beispiel das Buch von Neumann über die Herrschaft des Gesetzes, war noch nicht veröffentlicht, das war nur in Manuskriptversion.
Yeah.
Jetzt ist das, I think, auf Englisch. Auf Deutsch war es übersetzt und veröffentlicht. Yeah. Von Kirchheimer ziemlich viel, aber nicht viele Leute haben es früher gelesen.
Yeah.
Und dann wegen Kirchheimer und Neumann habe ich dann angefangen, Carl Schmitt zu lesen,
genau,
weil er hat sie gelesen. Und dann durch Schmitt die andere Weimar-Theoretiker,
yeah,
und auch die ältere wie Jelinek und so weiter. Und dann, das hat eine ganz andere Welt für mich geöffnet. Aber das war nur eine Ebene, weil ich auch die Research-Problem sowjetische Gesellschaften,
yeah,
ich habe schon die Geschichte von deutscher Faschismus ziemlich gut gekannt,
yeah,
aber auch Historie der Sowjetunion.
Yeah.
So, dann habe ich irgendwie die Diktatur angefangen, die Diktaturen zu folgen.
Yeah.
Und so, ich hatte auch dieses Schmidtsche Buch über Diktatur und ein Essay von Neumann und einige Sachen von Kirchheimer.
Ja.
Ernst Fraenkel, der Doppelstaat zum Beispiel, war unheimlich wichtig,
ja,
in dieser Hinsicht. So, dann habe ich das angefangen für mich selbst zu tun. So, das war irgendwie ein Frankfurt-Modell, aber plötzlich diese neue Bewegungen haben angefangen, die Diktaturen zu ändern.
Welche Bewegungen?
Ich meine die zivilgesellschaftliche Bewegungen im Ost.
Ja.
Weil das war
vor 89?
Ja, ich meine, Chor in Polen war im 76 angefangen und man hatte schon Kämpfe um die Verfassung in Polen im 70er Jahre.
Solidarność
80. Ich habe meine erste Sache über Solidarność 81 geschrieben.
Ja.
Und dann mit Martial Law, wie sagt man Martial Law in Polen? Die Kriegsgerecht oder Kriegs...
Marshall.
Military Law. Military Law.
Ja,
mit Jaruzelski.
Military
Jaruzelski.
Die
Coup von Jaruzelski.
Ja. Yeah.
In December of 1981.
Ja. Yeah.
The Overthrow of Solidarity. This time.
Okay.
So, ich habe etwas darüber geschrieben. So, das war früh.
Ja. Yeah.
Ich meine. So. In einem gewissen Sinn, ich wollte über Diktaturen zu arbeiten,
ja,
weil ich habe geglaubt, dass sie werden bleiben.
Ja.
Nicht für ewig, aber länger.
Ja.
Aber irgendwie, Geschichte hat diesen Trick auf mir gespielt.
Ja.
Der Auflösungsprozess hat angefangen und ich habe über die Transitions from Dictatorships,
yeah,
Transitions to Democracy. Ich habe über das,
yeah,
angefangen zu schreiben. Und dieses Buch ist über die Transitions. Dieses,
genau,
Buch,
yeah,
das du da hast,
yeah,
ist eigentlich ein Buch über Transitions to Democracy,
yeah,
und die Verfassungsprobleme,
yeah,
der Transitions.
Yeah.
Aber wollte ich eigentlich über Diktatur zu schreiben und dann erst habe ich über Transitions.
Und kam... Ja, wie kam das zustande? Dadurch, dass die zivilgesellschaftlichen Bewegungen stark gewesen sind oder so stark, dass sie...
Ich meine, Geschichte, manchmal kann man nicht, wie sagt man, vorhersehen. Es war etwas Neues in Geschichte.
Ja.
Jetzt können wir sagen, dass andere Sachen im 19. Jahrhundert waren auch ähnlich. Und der Liberalismus selbst war eigentlich etwas Ähnliches und kann man sehen, dass zum Beispiel man liest Koselleck Kritik und Krise,
ja,
und man kann die ganze Bewegung der Aufklärung wie eine zivilgesellschaftliche Drang neu interpretieren. Das Buch von Habermas eigentlich über Öffentlichkeit.
Strukturwandel der Öffentlichkeit
war über diese Phänomene.
Ja, wobei er das auch eher als Pathologie-Diagnose
Für Koselleck war Pathologie, weil er konservativ ist. Aber für Habermas, das war nicht Pathologie damals. Der Pathologie kommt später.
Ja.
Der Pathologie kommt mit der Fusion, der Zusammenschmelzung von Sozietät und Staat, von der Kulturindustrie. Mhm. Aufklärungsmoment war Hypokritie für Koselleck,
yeah,
aber das war Befreiung für Habermas. So yeah. Obwohl sie beschreiben derselbe Phänomene,
yeah,
viele dieselben, Koselleck war immer von Habermas geärgert, dass er schreibt über zu ähnliche Sachen.
Yeah.
Habermas hat eine ganz andere Wende davon gegeben in der Strukturwandelbuch.
Yeah.
Aber niemand hat geglaubt, dass dieses Strukturwandelbuch könnte irgendwie ein Modell sein,
yeah,
für Osteuropa, für die Second Public Sphere von osteuropäischen Bewegungen.
Yeah.
Niemand hat dieses Modell in Osteuropa benutzt. Nur später. Oder Südafrika. Aber jetzt, das ist, alle schreiben diese Art von Sachen über the World Public Sphere und so weiter, alle möglichen Sachen. So, das ist jetzt, aber damals in der marxistischen oder neomarxistischen Welt, auch Habermas selbst,
yeah,
die haben geglaubt, das war ein historisches Phänomen.
Yeah.
Dann,
yeah,
aber dann man, dass man heute noch einmal in diese Zusammenhänge,
ja,
benutzen könnte.
Ja,
und wir waren eigentlich die Erste.
Ja.
Ich meine, nicht vielleicht die Erste. Einige Leute in Polen sagen, dass ich war der Erste.
Ja.
Aber ich denke, dass das war zusammen mit anderen und so,
ja,
weiter.
Also tatsächlich die Zivilgesellschaft zu beschreiben und nicht unter dem, was man unter politischem Liberalismus, also unter einem Rawlschen normativen Netz Zivilgesellschaft, ja, dann zu verstehen, sondern sie die zivilgesellschaftlichen Bewegungen als befreiende.
Ja, nein, ich meine, das Zivilgesellschaft ist eigentlich, du hast genau recht, dass das zu verstehen, das ist als eine allgemeine Möglichkeit für Befreiung und politischer Liberalismus hat das in einer Weise benutzt. Und natürlich, es hat liberalistische Institutionen dann später institutionalisiert,
yeah,
mit all den Paradoxen, aber auch der großen Errungenschaften, man kann sagen. Ich,
yeah,
meine, Menschenrechte zum Beispiel waren doch die Errungenschaft von Liberalismus der 18. und 19. Jahrhundert, obwohl die waren Menschenrechte in einem engeren Sinn, als wir es heute zum Beispiel benutzen. Aber das, ja, das war der liberalistische Phase davon. Aber heute sieht man die ähnliche Phänomene, zum Beispiel in die Antiglobalisation Kämpfe, die oft antineoliberal sind und antiliberal, auf die Bewusstseinsebene, obwohl sie auch neue Rechte etablieren wollen und,
yeah,
und so weiter. So, sie haben auch eine liberale Dimension.
Yeah.
Ich meine, Zivilgesellschaft hat immer eine liberale Dimension.
Yeah.
Aber das ist liberal in einem breiteren Sinn,
yeah,
als die besondere politische Liberalismus in die 19. Jahrhundert,
yeah,
oder sogar 18. Jahrhundert war.
Yeah.
So, das war, aber das auf jeden Fall niemand hat geglaubt, dass dieses Modell war in eine neue Form relevant, sogar kollektivistische Form, weil Solidarność war eine kollektivistische Bewegung.
Yeah.
Und sie wollten Arbeiterkontrolle in den Fabriken und so yeah. weiter. Die waren nicht in diesem Sinn, yeah. im ökonomischen Sinn waren sie damals nicht liberal.
Yeah.
In politischer Sinn natürlich, yeah. sie waren.
Okay. Wir spielen ganz kurz Musik. Wir sind jetzt nämlich schon, das war jetzt die erste Stunde Axiom, ein Gespräch mit Andrew Arato. Arato, sorry. Sag ich irgendwie auch schon. Okay, also dann bis gleich.
Away from me. We